Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wir schauen uns heute einen Abschnitt an aus Titus 1, die Verse 5 bis 9. Und darum wird es darin gehen, welche Voraussetzungen ein Ältester erfüllen muss. Aber ich sage es jetzt schon, bei diesem Abschnitt darf sich jeder von uns heute angesprochen fühlen. Also wenn du kein Ältester bist, dann hat dir dieser Abschnitt doch einiges zu sagen, ob du jetzt Mann oder Frau bist, ob du verheiratet oder nicht verheiratet bist. Dieser Abschnitt geht uns heute alle an. Und wir haben heute drei Punkte. Erstens schauen wir uns den Bereich Ehe und Familie an. Das ist dann Vers 6. Dann gehen wir auf den Charakter ein, die Charaktereigenschaften, die Verse 7 bis 8. Und dann geht es um die Lehre, das ist dann Vers 9. Zuerst lesen wir aber gemeinsam Titus 1, die Verse 5 bis 9. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und gläubige Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Denn ein Aufseher muss untadelig sein, als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Liebe Gemeinde, Paulus hat den Titus in Kreta zurückgelassen und das hat er deswegen gemacht, weil es dort mangelt, weil dort etwas fehlt, weil dort etwas nicht in Ordnung ist. Und der Titus hat den Auftrag, das in Ordnung zu bringen und das soll er in erster Linie dadurch machen, indem er in jeder Stadt Älteste einsetzt. Und dafür hat der Paulus dem Titus Anweisungen gegeben. Und die schauen wir uns jetzt genauer an. Wir haben das ganz am Anfang in Vers 6a. Da sagt Paulus, dass ein Ältester untadelig sein muss. Wir haben das dann nochmal in Vers 7a. Ein Aufseher muss untadelig sein. Und wir hatten das schon in der ersten Schriftlesung. In 1. Timotheus 3, Vers 2, da hat Paulus das auch geschrieben. Und jetzt dürfen wir dieses Wort untadelig nicht falsch verstehen. Untadelig heißt nicht, dass Älteste vollkommen sein müssen. Dass Älteste perfekt sein müssen. Wenn das so wäre, dann hätten wir das jetzt eben hier nicht machen dürfen. Das ist nicht das, was Paulus hier fordert. Und Thomas hat es eben schon vorgelesen, 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn einer das jetzt sagen würde, wenn einer sagen würde, aber ich bin ohne Sünde, dann verführt er sich selbst und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann machen wir ihn, dann machen wir Gott zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. In Prediger 7, Vers 20 lesen wir, kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er nur Gutes täte und niemals sündigte. So einen Menschen gibt es nicht. Jesus ist die einzige Ausnahme, aber wir werden uns umschauen und wir werden niemals einen Menschen finden, der wirklich ohne Sünde ist. Jakobus schreibt, wir alle straucheln oft. Aber was meint Paulus dann damit, dass ein Ältester untadelig sein muss? Wir kriegen einen kleinen Einblick in 1. Timotheus 3, Vers 7, was wir eben hatten in der ersten Schriftlesung. Da sagt er nämlich in Vers 7, er, der Älteste, muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in übler Nachrede und die Fallstricke des Teufels gerät. Also ein Ältester darf nicht dafür bekannt sein für Skandale. Er muss auch bei Nichtchristen einen guten Ruf haben. Und wenn wir uns das jetzt so anschauen, dann merken wir natürlich, das gilt aber auch für uns alle. Wir alle sollten natürlich einen guten Ruf haben und wir alle sollten nicht öffentlich für Skandale bekannt sein. Und wir wollen jetzt auf diese drei Bereiche eingehen. Wir wollen jetzt auf den ersten Bereich eingehen, auf den Bereich Ehe und Familie, also auf den Vers 6. Und sofort könnte man sagen, naja, ist das nicht eigentlich Privatsache? Ist das nicht ein Eingriff in die Privatsphäre? Wen geht das eigentlich was an, ob man heiratet, wen man heiratet, ob man Kinder hat, wie man mit den Kindern umgeht, wie man die Kinder erzieht? Man kann das beim zweiten Block verstehen, bei den Charaktereigenschaften, dass die wichtig sind, dass man zum Beispiel nicht gewalttätig ist, dass man das Gute liebt. Oder unser dritter Block, dass man fähig zur Lehre ist. Aber dieser Bereich Ehe und Familie, ist das nicht eigentlich Privatsphäre? Aber der Maßstab ist nicht unser Zeitgeist, ist nicht, was in unserer Kultur gilt. Maßstab ist das Wort Gottes und Paulus nennt das hier als sein eigenes Kriterium. Und wir wollen uns das erste anschauen, Mann einer Frau. Das schreibt er ja auch in 1. Timotheus 3, Vers 2. Eigentlich ist das ziemlich eindeutig, was er hier schreibt. Also eigentlich könnte ich das jetzt gleich auslassen. Aber wir müssen uns das schon ein bisschen genauer anschauen. Und ich möchte erstmal eine Vorbemerkung machen. Diese Vorbemerkung sollte eigentlich überflüssig sein. Eigentlich ist es selbstverständlich, aber heute im 21. Jahrhundert in Deutschland muss man extra darauf hinweisen. Wenn nämlich Paulus schreibt, Mann einer Frau, dann ist natürlich eines von vornherein sowieso schon völlig ausgeschlossen. Und das wäre Mann eines Mannes. Das ist eigentlich klar, ich weiß, aber wir müssen heute darauf hinweisen, für einen Ältesten ist Homosexualität ausgeschlossen. Also Homosexuelle können so und so keine Ältesten sein. Das ist von der Bibel eindeutig, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Ich möchte einen Vers zitieren, 1. Korinther 6, Vers 9, da heißt es eindeutig, wisst ihr denn nicht, und manche wissen es heute offensichtlich nicht, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Und dann zählt er auf. Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder. Und diese Lustknaben und Knabenschänder, das sind Homosexuelle. Das ist vielleicht nicht immer so gut übersetzt, da sind Homosexuelle gemeint. Und dann sagt er noch, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolte, Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Das heißt, praktizierende Homosexuelle werden nicht in den Himmel kommen. Aber wir wissen, wie es weitergeht. Er sagt dann in Vers 11, solche sind etliche von euch gewesen. Sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in den Namen des Herrn Jesus und in den Namen unseres Gottes. Wenn also jemand homosexuell ist, dann kann er sowieso schon mal nicht Ältester werden. Das Einzige, was er dann tun kann, ist Buße zu tun und Gott um Vergebung zu bitten. Aber das war jetzt nur eine Vorbemerkung. Was Paulus ja hier betont, ist, dass er sagt, Mann einer Frau. Darauf liegt die Betonung. Und damit ist natürlich wieder einiges ausgeschlossen. Also ein Ältester darf jetzt nicht zwei Frauen haben, er darf nicht drei Frauen haben oder wie viel auch immer. Und da ist es auch egal, in welcher Kultur er ist. Also er könnte jetzt nicht sagen, bei uns in Saudi-Arabien, da ist das normal. Das ist nicht der Maßstab. Maßstab ist allein die Schrift. Aber was heißt das jetzt eigentlich in positiver Hinsicht? Man könnte jetzt sagen, was das alles nicht heißt, was damit alles ausgeschlossen ist. Was heißt das in positiver Hinsicht? Heißt das einfach nur, ja, verheiratet zu sein und dann ist gut? Nein, Paulus will damit sagen, dass man seiner Frau treu sein soll. Und das gilt natürlich nicht nur für Älteste, das gilt natürlich für alle, die verheiratet sind. Also man kann jetzt nicht sagen, oh, bin ich froh, dass ich kein Ältester bin, jetzt muss ich meiner Frau nicht treu sein. Das gilt natürlich für alle. Und wir sehen das sehr eindrucksvoll in Epheser 5, Vers 25. Ja, da schreibt Paulus, ihr Männer liebt eure Frauen. Das klingt erstmal ganz gut. Wenn man dann aber weiter liest, dann wird einem doch so ein bisschen mulmig. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Also auf Deutsch gesagt, liebt eure Frauen und seid sogar bereit, für sie zu sterben. Und daran merken wir wieder eines, vollkommen sind wir alle nicht. Und das ist nicht der Maßstab, auch nicht der Maßstab für Älteste. Paulus schreibt dann noch in 1. Korinther 7, der Mann verfügt nicht über seinen eigenen Körper. Er verfügt nicht über seinen eigenen Körper, sondern die Frau. Und gleicherweise verfügt auch nicht die Frau über ihren eigenen Körper, sondern der Mann. Das heißt, es geht nicht um meine eigenen Bedürfnisse, sondern um die Bedürfnisse des anderen. Das heißt, treu zu sein. Das heißt, seiner Frau treu zu sein und sie zu lieben. Und damit ist natürlich einiges wieder ausgeschlossen. Damit ist natürlich Ehebruch ausgeschlossen. Es gibt heute sehr verharmlosende Begriffe dafür. Man nennt das heute Seitensprung oder Fremdgehen. Dabei sind das ganz schlimme Sünden. Aber das ist für alle ausgeschlossen, egal ob man jetzt Ältester ist oder nicht. Wir sehen das in Sprüche, Kapitel 6. Da heißt es ab Vers 27, kann jemand Feuer in seinem Gewand tragen, ohne dass seine Kleider in Brand geraten? Natürlich nicht. Oder kann einer auf glühenden Kohlen schreiten, ohne sich die Füße zu verbrennen? Nein, natürlich nicht. Und so ergeht es dem, der zu der Ehefrau seines Nächsten eingeht, keiner wird ungestraft bleiben, der sie anrührt. Man verachtet den Dieb nicht, wenn er stiehlt, um sein Leben zu fristen, weil er Hunger hat. Aber wird er ertappt, so muss er es siebenfach bezahlen und alles hergeben, was er im Haus hat. Wer aber mit einer Frau Ehebruch begeht, der ist ein unverständiger Mensch, er richtet seine eigene Seele zugrunde, wenn er so etwas tut. Also seiner Frau treu zu sein, schließt einiges aus. Es schließt aus, mit anderen Männern Geschlechtsverkehr zu haben. Und das schließt außerehelichen Geschlechtsverkehr aus. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist jetzt alles schön und gut. Aber du hast doch am Anfang gesagt, dass dieser Abschnitt allen was zu sagen hat. Was ist eigentlich mit denen unter uns, die nicht verheiratet sind? Was hat uns dann dieser Abschnitt zu sagen? Und ich möchte das auch ansprechen. Wenn man gar nicht verheiratet ist oder noch nicht verheiratet ist, dann muss man auch treu sein, treu bleiben. Und was heißt das? Paulus schreibt das in 1. Korinther 7, in Vers 9. Da redet er über die Ledigen, über die Witwen, also die, die nicht verheiratet sind. Und dann sagt er, wenn sie sich nicht enthalten können, dann sollen sie heiraten. Denn heiraten ist besser, als in Glut zu geraten. Das heißt im Umkehrschluss, wer nicht verheiratet ist, der muss sich enthalten. Wer nicht verheiratet ist, der darf keinen Geschlechtsverkehr haben. Und wenn man jetzt brennt, wenn man in Glut gerät, dann sagt Paulus, dann sollst du heiraten. Er sagt übrigens nicht, irgendjemanden zu heiraten. Natürlich ist die Anweisung klar, dass Christen nur Christen heiraten dürfen. Das sagt er in 2. Korinther 6, Vers 14. Begebt euch nicht unter ein fremdes Joch mit den Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Aber solange man nicht verheiratet ist, muss man eben enthaltsam leben. Und jetzt können wir uns nochmal daran erinnern, was wir heute in den 10 Geboten hatten. Also wir hatten das 7. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Aber dann hatten wir ja noch das 10. Gebot. Und da heißt es, du sollst nicht begehren. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Und dann heißt es noch, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Also wenn wir jetzt von Treue reden, geht es nicht nur um unsere Handlungen, das, was wir tun und das, was wir nicht tun dürfen, sondern es geht sogar auch um unser Denken. Wenn ich mich jetzt hier so umgucke, dann sehe ich euch, ich kann eure Gesichter sehen, aber ich weiß jetzt nicht, was du jetzt in diesem Moment denkst. Ich kann deine Gedanken nicht lesen und du kannst meine Gedanken jetzt auch nicht lesen. Und wir fühlen uns da sicher. Wir denken halt, ja, was ich denke, das kriegt keiner mit, das ist halt so mein Geheimnis. Aber es gibt einen, der weiß genau, was du denkst, und das ist Gott. Gott kennt alle unsere Gedanken. Mann einer Frau zu sein, heißt treu zu sein, nicht nur in dem, was man tut und was man nicht tut, sondern auch sogar treu zu sein in seinen Gedanken, in seinen Fantasien. Das heißt, treu zu sein bedeutet, dass man, wenn man jetzt verheiratet ist, andere Frauen nicht begehren darf, nicht in Gedanken begehren darf. Und wenn du nicht verheiratet bist, dann bedeutet das, dass du gar keine Frau begehren darfst. Das gilt übrigens auch für Frauen natürlich. Natürlich dürfen auch Frauen nicht andere Männer begehren. Das gilt auch für sogenannte Schnulzfilme. Also wenn sich eine Frau einen Schnulzfilm anschaut, dann darf sie natürlich auch nicht den Schauspieler begehren. Das wäre natürlich auch Sünde. Das wäre dann gedankliche Untreue. Und wir müssen uns alle vor Gott verantworten. Also nicht nur unsere Ältesten, sondern jeder Einzelne von uns muss sich vor Gott verantworten für das, was wir getan haben, für das, was wir gesagt haben, sogar für das, was wir gedacht haben. Wir lesen das in Galater 5, Vers 24. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Oder 1. Petrus 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Oder Jesus sagt in Matthäus 15, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen, das alles kommt aus dem Herzen. Und wir wissen alle, was Jesus gesagt hat in der Bergpredigt, Matthäus 5, ab Vers 27. Ihr habt gehört, dass die Alten zu euch gesagt haben, du sollst nicht Ehe brechen. Ja, ich aber sage euch, wer schon eine Frau ansieht, sie zu begehren, also wer das nur in Gedanken tut, der hat schon in seinem Herzen Ehebruch mit ihr begangen. Und dann sagt Jesus, was soll man dann machen, was kann man dagegen machen? Sagte, ja, wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Und dann die Begründung, es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Also Jesus sagt, sei radikal. Ob du jetzt Ältester bist oder kein Ältester bist, ob du Mann oder Frau bist, ob du verheiratet bist oder nicht verheiratet bist, sei radikal. Mach keine Kompromisse, wenn es um die Sünde geht. Sei in diesem Punkt ein Fanatiker. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber ist das nicht eigentlich ein bisschen unrealistisch? Ist das nicht weltfremd? Wir leben in Deutschland im 21. Jahrhundert und wir leben in einem der versautesten Länder dieser Welt. Ist das da nicht völlig unrealistisch, was hier gefordert wird? Ob jetzt für Älteste oder nicht für Älteste? Ist es nicht völlig unrealistisch zu sagen, dass sogar unsere Gedanken rein sein müssen? Es kann sein, dass man diese Forderung für hart hält, aber das ist kein Argument. Es geht nicht darum, wie wir etwas finden, wie uns etwas gefällt, ob etwas nach unserem Geschmack geht, sondern es geht darum, was Gott zu uns sagt. Bei vielen ist das nicht so. Viele wollen nicht unbedingt, wollen nur das Angenehme hören. Es gibt manche Verse, die will man einfach nicht hören. Zum Beispiel Lukas 9, Vers 23, da sagt Jesus, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst. So verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Oder Paulus schreibt an Timotheus mal, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, die werden Verfolgung erleiden. Paulus hat geschrieben, es wird eine Zeit mal kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Da Da wollen sie es nicht hören, da wird es ihnen nicht gefallen. Und stattdessen suchen sie sich Lehrer nach ihren eigenen Lüsten, weil es ihnen dann in den Ohren juckt oder in den Ohren kitzelt oder wie auch immer. Sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich dann anderen Dingen zuwenden. Deswegen müssen wir alle bedenken, unser christliches Leben ist ein Kampf. Natürlich ist das nicht alles, was in der Bibel steht. Natürlich gibt es auch andere Verse. Wir wissen zum Beispiel im Philipperbrief, da schreibt Paulus, dass wir uns freuen sollen. Er sagt sogar, freut euch im Herrn alle Zeit. Wir lesen im Predigerbuch, da schreibt König Salomo, siehe, was ich für gut und schön ansehe. Das ist das, dass einer esse und trinke und Gutes genieße bei seiner Arbeit, womit er sich abmüht unter der Sonne, dass er sein Leben genießt. Oder er schreibt im Prediger 9, Vers 7, so geh nun hin, iss dein Brot mit Freuden und trinke deinen Wein mit fröhlichen Herzen. Und nach dem Gottesdienst dürfen wir ja auch essen, da haben wir Essen und Trinken, wir dürfen das genießen, wir dürfen uns darüber freuen, wir dürfen dafür dankbar sein und das ist schön. Und Salomo schreibt im Prediger 11, freue dich in deiner Jugend, freue dich, lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Aber du sollst wissen, dass Gott über alles dich zur Rechenschaft ziehen wird. Wir alle müssen uns vor Gott verantworten. Hiob hat mal gesagt, in Hiob 31, Vers 1, ich habe einen Bund geschlossen. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blicke. Diesen Hiob müssen wir uns alle zum Vorbild nehmen. Warum ist das so wichtig? Wir wissen, dass wir allein durch den Glauben gerechtfertigt sind. Wir wissen, dass wir nicht durch die Werke gerechtfertigt werden. Aber das Gebot Gottes ist heilig, gerecht und gut. Und die Liebe Gottes zeigt sich darin, dass wir seine Gebote halten. Diese Aufforderung gilt für unsere Ältesten, aber diese Aufforderung gilt für uns alle. In Römer 13 hat Paulus geschrieben, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wenn wir Gott lieben, wenn wir das behaupten, dann halten wir seine Gebote. Wer die Gebote nicht hält, der liebt Gott auch nicht. Der ist ein Lügner. Natürlich wissen wir, dass wir nicht vollkommen sind. Wir werden die Vollkommenheit nie erreichen. Wir lieben Gott nicht vollkommen. Wir halten seine Gebote nicht vollkommen. Aber wenn wir gar keine guten Werke haben, wenn unser Glaube gar keine guten Werke hervorbringt, dann ist unser Glaube tot und dann sind wir keine Christen. Paulus hat die Philipper mal aufgefordert, schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern. Paulus ist davon überzeugt, dass wir am Ende, wenn wir Christen sind, gerettet werden. Er sagt jetzt nicht, strengt euch mal an, kämpft für euren Glauben, aber ob ihr dann am Ende gerettet wird, das wissen wir nicht. Paulus ist sich sicher. Er schreibt in Philippa 2, Vers 13, Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Und er schreibt in Philippa 1, Vers 6, Gott wird das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch vollenden. Wir können uns sicher sein, dass wir am Ende gerettet werden. Aber gerade deswegen haben wir alle die Aufgabe zu kämpfen. Wir alle müssen kämpfen. Wir alle müssen gegen die Sünde kämpfen. Und wenn wir das gar nicht machen, wenn wir das nie machen, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob wir Christen sind. Jakobus sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Und dann geht Paulus auf die Kinder ein, in Vers 6b. Also er sagt, es wird jetzt unterschiedlich übersetzt. In der Schlachter 2000 steht dann, wenn einer treue Kinder hat. Manche übersetzen, wenn einer gläubige Kinder hat. Es heißt weiter, dass es über sie keine Klage geben soll, wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit. Wenn ein Ehepaar Christen sind, dann sollten sie eigentlich im Normalfall auch christliche Kinder haben. Das kann man eigentlich von allen erwarten. Das kann man nicht nur von Ältesten erwarten, die Kinder haben, sondern das kann man eigentlich von allen erwarten. Natürlich wissen wir, dass wir, wenn man Kinder hat, dass man sie nicht bekehren kann, dass es nicht in unserer Kraft liegt. Aber die Eltern haben die Aufgabe, alles dafür zu tun, was in ihrer Kraft liegt, damit die Kinder zum Glauben kommen. Das heißt, sie haben ihren Kindern das Evangelium vorzulesen und zu erklären. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir alle sind, dass wir alle fähig sind zu lehren. Wir hatten das in 1. Timotheus 3, Vers 2, sagt Paulus, ein Ältester muss fähig sein zu lehren. Ja, das gilt natürlich, wenn man predigt, das gilt für die Bekenntnisunterweisung, das gilt darum, wenn man eine Bibelstunde hält, aber das gilt letztendlich in gewissem Maße für uns alle. Jeder, der Kinder hat, muss fähig sein, seine Kinder zu lehren, seinen Kindern das Evangelium weiterzugeben. Wir alle müssen fähig sein, Nichtchristen das Evangelium zu erklären, Nichtchristen das Evangelium weiterzugeben. Petrus schreibt das in 1. Petrus 3, Vers 15, seid allezeit bereit zur Verteidigung gegenüber jedem, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Das gilt für uns alle. Wir alle müssen in der Lage sein, Nichtchristen zu antworten, wenn sie uns Fragen stellen über das Evangelium. Keiner von uns kann sich da rausreden. Keiner von uns kann sagen, ja gut, die Ältesten, klar, die müssen sich natürlich gut auskennen in der Bibel, die müssen das studieren. Wir alle müssen das tun. Und dann sagt er ja noch, dass über die Kinder keine Klage vorliegen soll wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit. Er sagt in 1. Timotheus 3, Vers 4, dass die Kinder in Unterordnung gehalten werden sollen. Das ist Aufgabe. Aufgabe nicht nur von Ältesten, wenn sie Kinder haben, sondern von allen, die Kinder haben. Und es ist natürlich kein Geheimnis, dass das heute sehr gegen den Zeitgeist ist. Denn unser Land, Deutschland, ist sehr davon geprägt, dass Kinder zwar nicht alles dürfen, aber fast alles dürfen. Viele sind davon geprägt von dem Gedanken, dass der Mensch eigentlich gut ist und dass Kinder eigentlich gut, lieb und brav sind. Aber die Bibel lehrt etwas anderes. Die Bibel sagt, jeder Mensch ist böse. Jeder Mensch ist in seinem Herzen böse und das gilt auch für die Kinder. Auch die Kinder sind in ihrem Herzen schon böse und verdorben. David schreibt das mal im Psalm 51. Siehe, in Schuld bin ich geboren. Und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Bei jedem Menschen ist das so. Jeder Mensch wird als Sünder geboren. Es gibt keinen Menschen, der als Christ geboren wird oder der gut geboren wird. Wenn ein Kind geboren wird, wird es schon als Sünder geboren. Und deswegen ist es die Aufgabe, die Kinder in Unterordnung zu halten, sie zu erziehen und ihnen das Evangelium zu verkündigen. Und was das praktisch heißt, sehen wir in den Sprüchen, Sprüche 13, Vers 24, da heißt es, wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn, wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Viele fallen in Ohnmacht, wenn sie diesen Vers hören und denken, das kann doch nicht wahr sein, aber das steht da, das ist Gottes Wort. Da geht es jetzt nicht darum, was sagt der Zeitgeist, kommt das gut an in unserer Kultur, entspricht das den deutschen Gesetzen? Es geht nur darum, was Gott in seinem Wort lehrt. In Sprüche 23 lesen wir, erspare dem Knaben die Züchtigung nicht. Wenn du ihn mit der Rute schlägst, dann muss er nicht sterben. Also man darf ihn natürlich nicht umbringen, das ist klar, das ist verboten, das ist gegen das sechste Gebot, du sollst nicht töten. Aber du sollst ihn züchtigen. Und warum? Indem du ihn mit der Rute schlägst, rettest du seine Seele von dem Totenreich. Es geht nicht um Hass und Aggression. Wir werden das gleich bei den Charaktereigenschaften noch sehen. Da wird gesagt, Älteste sollen nicht jähzornig sein. Sie sollen nicht gewalttätig sein. Das gilt auch für uns alle. Es geht immer um die Liebe. Und die Eltern haben natürlich die Aufgabe, ihre Kinder zu lieben. Aber gerade deswegen haben sie die Aufgabe, die Kinder zu züchtigen. Denn das große Problem ist, wir Menschen, wir haben einen Dickkopf. Jeder Mensch von uns hat einen Dickkopf. Und auch die Kinder haben oft einen Dickkopf. Und es ist wichtig, aus Liebe heraus den Kindern beizubringen, dass es nicht nach ihrem Dickkopf geht. Dass die Kinder lernen, dass es Grenzen gibt, dass sie nicht einfach tun können, was sie wollen. Und was hat das jetzt mit dem Ältestenamt zu tun, wirst du vielleicht sagen. Die Kinder müssen sich den Eltern unterordnen Und genauso müssen wir als Nichtälteste uns auch den Ältesten unterordnen. Und die Ältesten haben die Aufgabe, das Recht, uns zu züchtigen. Das heißt, uns zu ermahnen, wenn wir sündigen, uns zurechtzuweisen und im Extremfall, wenn es nicht anders geht, sogar Gemeindezucht zu vollziehen. Und darum geht es immer um Liebe. Es geht nicht darum, andere zu hassen, sondern es geht darum, andere zur Umkehr zu bewegen, dass sie umkehren, dass sie selbstkritisch werden, dass sie ihre Sünden bereuen. Und für uns als Nichtälteste ist es unsere Aufgabe, dass wir so demütig sind, dass wir uns unterordnen. Und damit kommen wir zu den Charaktereigenschaften. Das sind die Verse 7 und 8. Und wenn wir uns die jetzt anschauen, dann merken wir auch, dass diese Eigenschaften für uns alle gelten. Also dass sich da jetzt keiner von uns rausreden kann. Ich lese sie nochmal vor. Die Verse 7 und 8. Ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, also kein Alkoholiker, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig und beherrscht. Das gilt für Älteste, daran müssen sich Ältesten halten, so müssen Älteste sein, aber das gilt auch wieder für uns alle. Keiner von uns kann sich hier rausreden. Und wir schauen uns mal das Erste an, nicht eigenmächtig, nicht eigensinnig zu sein, was das heißt. Also ein Ältester darf nicht anmaßend sein. Das heißt, positiv formuliert, ein Ältester muss demütig sein. Ein Ältester darf nicht zu hoch über sich denken. Er darf sich nicht überschätzen. Er darf nicht höher über sich denken, als sich zu denken gebührt. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 3, denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch. Jedem unter euch, er spricht uns alle an, jedem unter euch, dass er nicht höher über sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Oder Paulus schreibt in Philipper 2, Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Was immer du tust, tu es niemals aus Selbstsucht. Das gilt für unsere Ältesten, das gilt für uns alle. Sondern in Demut achte einer den anderen so wie sich selbst, könnte man meinen, aber er sagt wirklich, in Demut achte einer den anderen höher als dich selbst. Das heißt, wenn du dich mit anderen vergleichst, wenn du zum Beispiel siehst, dass andere Leute sündigen, dient das dann dazu, deine eigene Sünde zu verharmlosen, dich über den anderen zu erheben? Oder ist es so, wenn du dich mit anderen vergleichst, wenn du die Sünde von anderen siehst, dass dir das umso mehr deutlich macht, was du eigentlich für ein Sünder bist? Also nicht eigenmächtig zu sein, nicht eigensinnig zu sein, heißt eine demütige Gesinnung zu haben. Wenn wir über Demut reden, dürfen wir das nicht falsch verstehen. Damit ist nicht ausgeschlossen, selbstbewusst zu sein. Ja, das ist nicht verboten. Paulus war oft sehr selbstbewusst und er sagt sogar in 1. Korinther 1, Vers 31, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und darin dürfen wir selbstbewusst sein, darin sollen wir selbstbewusst sein. Und das heißt, dass es wichtig ist, für euch als Älteste, aber für uns alle, dass wir uns nicht schämen, dass wir Christen sind, dass uns das nicht peinlich ist. Nicht, dass wir jetzt stolz sind, aber dass wir selbstbewusst sind. Dass wir Christen sind, dass wir an das Evangelium glauben dürfen. Dass wir das vollkommene, unfehlbare, irrtumslose Wort Gottes haben. Dass wir als Christen die einzigen sind, die an die absolute Wahrheit glauben. Alle anderen Religionen, alle Nichtchristen liegen falsch. Sie irren sich. Und in diesem Punkt sollen wir selbstbewusst sein. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Nicht jähzornig zu sein. Das heißt, ein Ältester muss sich unter Kontrolle haben. Er darf nicht einfach ausflippen. Und wir sehen dazu was in den Sprüchen, Sprüche 12, Vers 16, da heißt es, ein Narr lässt seinen Ärger sofort anmerken. Also jemand, der ein Narr ist, jemand, der dumm ist, der zeigt seinen Ärger sofort, sodass alle das sehen. Aber der Kluge, der steckt die Beleidigung ein. Oder Sprüche 29, Vers 11, ein Tor lässt all seinen Unmut freien Lauf, aber ein Weise hält sich zurück. Das ist eine Charaktereigenschaft, die wir alle haben sollten. Wir alle sollten uns zurückhalten können, wir alle sollten uns selbst kontrollieren können. Das heißt, wenn dich einer beleidigt, beleidige ihn nicht zurück. Und dann sagt er noch, ja, ein Ältester darf nicht der Trunkenheit ergeben sein, er darf also kein Weinsäufer sein, er darf kein Alkoholiker sein, er darf kein Säufer sein. Selbstverständlich, das ist klar, heißt das nicht, dass Alkohol generell verboten ist. Paulus sagt ausdrücklich zu Timotheus, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche auch ein wenig Wein. Aber es ist verboten, sich zu betrinken und das gilt, wie gesagt, das gilt für uns alle. Also wenn du auf einer Party bist, du darfst Alkohol trinken, aber du darfst nicht so viel Alkohol trinken, dass du dich nicht mehr unter Kontrolle hast, dass du nicht mehr klar im Kopf bist. Das darf keiner von uns. Paulus schreibt an die Epheser, Epheser 5, 17 bis 18, seid nicht unverständlich, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist, und berauscht euch nicht mit Wein. Berauscht euch nicht. Berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Also ein Ältester, aber auch jeder Christ, darf sich nicht berauschen mit was auch immer. Das können natürlich auch Drogen sein. Wir sollen nüchtern bleiben. Und wenn wir dann weiterlesen, Titus 2, Vers 3, da gibt Paulus dem Titus die Anweisung, dass er die alten Frauen ermahnen soll, dass sie nicht zu viel Wein trinken sollen. Also, dass sie sich nicht den Weingenuss hingeben sollen. Aber es geht nicht nur um das Äußere, es geht hier wirklich um einen Charakter. Es geht hier wirklich um die Persönlichkeit. Es geht wirklich darum, nüchtern von seiner Persönlichkeit zu sein. An Timotheus hat Paulus mal geschrieben, sei nüchtern in allen Dingen. Also das als Lebenseinstellung zu haben, sachlich zu sein, besonnen zu sein, sich nicht von seinen Gefühlen, sich nicht von seinen Stimmungen, sich nicht von seinen Sympathien leiten zu lassen. Und wenn wir uns das nächste angucken, nicht gewalttätig. Es ist auch wieder klar, natürlich darf das keiner von uns sein, ja, selbstverständlich gilt es auch wieder für uns alle, nicht gewalttätig zu sein. Damit ist übrigens nicht die Selbstverteidigung gemeint. Natürlich dürfen wir uns selbst verteidigen, wenn wir angegriffen werden. Wir dürfen auch andere verteidigen. Also wenn deine Frau oder deine Kinder angegriffen werden, dann darfst du sie verteidigen, dann sollst du sie sogar verteidigen. Es geht hier um etwas anderes. Jesus sagt das in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 39. Ich sage euch, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete ihm auch die andere dar. Also stell dir vor, da kommt einer und der haut dir so eine richtige Backpfeife. Und es tut weh und du kommst so in Versuchung, ihm eine reinzuhauen. Deine Faust zittert so und der ist schwächer als du. Und du möchtest einfach nur, weil du so Schmerzen hast, ihm eine reinhauen und weißt, du kannst ihn jetzt K.O. schlagen. Dann ist es wichtig, dass man den Charakter hat, es nicht zu tun, nicht weil man zu schwach wäre oder weil man feige wäre, sondern weil man es nicht will, weil man friedfertig ist. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Wenn es irgendwie möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Und dann sagt er weiter, rächt euch nicht selbst. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Also Rache ist nicht an sich falsch. Es ist nicht falsch, sich Rache zu wünschen, aber es ist nicht unsere Aufgabe, es ist die Aufgabe Gottes. Wir sollen das Gott abgeben. Und so eine Persönlichkeit soll ein Ältester sein, so sollen wir sein. Eine friedfertige Gesinnung, friedlich zu sein. Und dann sagt er weiter, Ein Ältester soll nicht nach schändlichem Gewinn streben. Er sagt nach schändlichem Gewinn, also er sagt nicht, dass es falsch ist, generell nach Gewinn zu streben. Das ist nicht verboten. Reichtum ist nicht verboten. Er will sagen, ein Ältester darf keine krummen Geschäfte machen. Er darf keine krummen Dinger drehen. Er muss darin ein Vorbild sein, wie er mit dem Geld umgeht. Und ich wiederhole mich, natürlich gilt das für uns alle. Wir alle dürfen keine krummen Geschäfte machen, aber die Ältesten sind eben ein besonderes Vorbild und bei ihnen ist es eben besonders wichtig, dass sie das nicht tun. Paulus sagt in 1. Timotheus 3, Vers 3, also in unserer Parallelstelle, dass ein Ältester nicht geldgierig sein soll, dass er keine Gier nach Geld haben soll, dass er das Geld nicht lieben soll, dass das Geld nicht sein Götze sein soll. Paulus bringt es mal so auf den Punkt, die Geldgier ist eine Wurzel allen Bösen. So, das sind jetzt die ganzen negativen Charaktereigenschaften. Und dann haben wir noch die, sage ich mal, positiven Charaktereigenschaften. Da nennt er die Gastfreundschaft. Da sagt er, das Gute zu lieben, besonnen zu sein, gerecht und heilig und beherrscht zu sein. Und auch das gilt selbstverständlich für jeden Einzelnen von uns, der hier sitzt. Wir sollen alle gastfreundschaftlich sein. Wir sollen alle diese Gesinnung haben, freundlich zu sein, gerade zu Fremden, zu Gästen, zu Ausländern. Wir alle sollen besonnen sein. Wir alle sollen nüchtern sein. Und wir alle sollen natürlich auch beherrscht sein. Keiner von uns soll jähzornig sein oder gewalttätig. Also das sind die Charaktereigenschaften. Und dann haben wir ja noch den dritten Block. Da geht es dann um die Lehre, das ist Vers 9. Ja, also Paulus sagt in 1. Timotheus 3, Vers 2, ein Ältester soll fähig sein zu lehren. Und wir haben das schon gehört, in gewissem Maße müssen wir das alle sein. Jeder von uns muss in gewissem Maße fähig sein zu lehren, aber bei den Ältesten ist es eben besonders wichtig. Und er sagte, er muss sich an das zuverlässige Wort halten. Also er beschreibt noch das Wort, wie das Wort ist. Das Wort ist zuverlässig, es ist glaubwürdig. Und wir haben das ja auch in unserer Chicago-Erklärung. Da bekennen wir uns dazu, dass die Bibel das Wort Gottes ist, dass die Bibel unfehlbar ist, dass sie irrtumslos ist, dass es keine Fehler und keine Widersprüche in der Bibel gibt. Und daran muss sich gerade ein Ältester halten. Er muss davon überzeugt sein, dass das Wort Gottes zuverlässig ist, dass man darauf absolut vertrauen kann. Und um dann ermahnen zu können, ist es wichtig, dass gerade Älteste, wir haben es auch schon gehört, dass Älteste das Wort Gottes studieren, dass sie es lesen, dass sie darüber nachdenken, dass sie darin fleißig sind, dass sie darin aufmerksam sind, dass sie es konstant machen, sorgfältig und ernsthaft. Aber es ist natürlich auch die Aufgabe von uns allen. Jeder von uns hat die Aufgabe, das Wort Gottes regelmäßig zu lesen und intensiv darüber nachzudenken. Wir finden das in Kolosser 4, Vers 5. Da schreibt Paulus an die Kolosser, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Damit man das kann, muss man sich natürlich gut in der Bibel auskennen. Sonst kann man natürlich nicht jedem Einzelnen antworten. Deswegen ist es wichtig, dass wir alle unsere Bibel studieren. Und warum ist das jetzt gerade bei Ältesten so wichtig, sich zum Wort zu halten, das der Lehre entspricht? Paulus sagt, ja, damit er imstande ist, zwei Dinge zu tun. Einmal, um zu ermahnen, in der gesunden Lehre zu ermahnen und dann auch, um die Widersprechenden zu überführen. Und er sagt jetzt nicht, ermahnt in der Lehre, er sagt ausdrücklich, ermahnt in der gesunden Lehre. Jeder hat irgendeine Lehre, jede Religion hat eine Lehre. Er sagt, in der gesunden Lehre sollt ihr ermahnen. Wir finden das schon in 1. Timotheus 6, Vers 3. Da sagt Paulus, wenn jemand anders lehrt und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, dann ist er, jetzt geht es auch um den Charakter, dann ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten und so weiter. Also Paulus sagt jetzt nicht, ja, passt mal auf, die Lehre, die ist natürlich auch wichtig, das gehört auch dazu. Nein, er sagt, die Lehre ist das Zentrale, es ist das alles Entscheidende, dass gerade ein Ältester in der gesunden Lehre ist, sonst kann er nicht ermahnen und die Widersprechenden überführen. Paulus schreibt auch an Timotheus, 2. Timotheus 1, Vers 13, halte dich an die gesunde Lehre, halte dich daran. Halte dich an die gesunde Lehre, die du von mir gehört hast. Nimm sie dir zum Vorbild und bleibe beim Glauben und bei der Liebe, die uns in Christus Jesus geschenkt ist. 2. Timotheus 4, Vers 3. Es wird eine Zeit kommen, in der sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden. Oder in unserem Abschnitt Titus 1, wenn wir gucken, Vers 13, da gibt Paulus dem Titus die Anweisung, weise die Kreterschaft zurecht, damit sie gesund sein im Glauben, damit sie gesund sein. Oder Titus 2, Vers 1, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar besonnen und gesund im Glauben. Ja, und was macht die gesunde Lehre jetzt aus? Was ist die gesunde Lehre? Die gesunde Lehre, das ist natürlich das, was in der Bibel steht, was die Bibel eben lehrt. Deswegen muss man die Bibel gut kennen. Wir haben jetzt nicht genug Zeit, ausführlich darauf einzugehen, was das jetzt im Einzelnen heißt, aber nur ein paar Punkte. Dazu gehören zum Beispiel die 4 Solas. Das heißt also zum Beispiel, dass allein die Bibel unser Maßstab ist. Das ist eine gesunde Lehre. Ja? Das heißt, alle unsere Predigten, alle unsere Bibelarbeiten, alle unsere Vorträge, alles, was wir machen, muss an der Bibel gemessen werden und ansonsten nichts. Es darf nichts anderes sein, es dürfen nicht Traditionen sein, es dürfen nicht Erfahrungen sein oder Visionen oder irgendwelche Gefühle. Alles muss sich allein an der Bibel orientieren. Das wäre eine gesunde Lehre. Eine ungesunde Lehre wäre es, wenn man sagen würde, die Tradition ist auch ein gewisser Maßstab. Oder anderes Beispiel, eine gesunde Lehre ist es, wenn wir sagen, dass allein Jesus Christus unser Retter ist. Dass wir allein auf Jesus Christus vertrauen und auf sonst niemand. Eine ungesunde Lehre ist es, wenn man sagt, naja, Jesus Christus alleine reicht nicht aus. Wir müssen uns auch an Maria wenden oder wir müssen uns an Heilige wenden. Das ist eine ungesunde, eine falsche Lehre. Oder wir könnten nennen als gesunde Lehre, dass wir vertreten, dass wir allein durch den Glauben an das Evangelium gerechtfertigt werden, dass uns allein durch den Glauben alle unsere Sünden vergeben werden. Das ist eine gesunde Lehre, das ist eine gute Lehre. Eine ungesunde Lehre, eine falsche Lehre, eine verdorbene Lehre wäre es, wenn man sagt, wir werden nicht allein durch den Glauben gerechtfertigt, sondern auch durch unsere Werke, sondern auch durch unsere Leistung. Das wäre eine ungesunde Lehre. Eine gesunde Lehre ist es, wenn wir sagen, dass wir allein durch die Gnade Gottes gerettet werden, durch nichts anderes sonst. Eine ungesunde Lehre ist es, wenn man sagt, der Mensch hat einen freien Willen und der Mensch kann sich selbst für Gott entscheiden. Das ist eine ungesunde Lehre, eine falsche Lehre. Man könnte jetzt noch mehr nennen, was alles zur gesunden Lehre gehört. Man könnte die 5 Punkte des Calvinismus lehren. Das ist die gesunde Lehre. Die Bibel lehrt alle 5 Punkte des Calvinismus. Und wer nicht alle 5 Punkte des Calvinismus lehrt, der hat eine ungesunde Lehre. Der muss Buße tun und zu allen 5 Punkten des Calvinismus kommen. Und dann haben wir noch, dass es die Aufgabe ist der Ältesten, die Widersprechenden zu überführen. Also Leuten, die eine falsche Lehre haben, die eine ungesunde Lehre haben, die in Sünde lehren, zu überführen. Und dazu finden wir etwas in 2. Korinther 10, Vers 4. Da sagt nämlich Paulus, dass unser Kampf darin besteht, Festungen zu zerstören. Und er meint mit diesen Festungen falsche Gedanken. Falsche Gedankengebäude, falsche Gedankensysteme, falsche Weltanschauungen, falsche Religion oder auch Irrlehren. Die sollen wir zerstören, das ist die Aufgabe auch von uns allen, aber gerade eben auch von Ältesten. Und da das so wichtig ist, muss man diese falschen Lehren auch konkret beim Namen nennen. Also es reicht nicht aus zu sagen, ja, die falsche Lehre, die ist so schlimm und gefährlich. Man muss auch sagen, was genau die falsche Lehre ist. Und wir wollen uns jetzt am Ende, ich komme jetzt zum Schluss, aber wir wollen uns noch die Frage stellen, was ist heute in unserer Gemeinde in Gießen oder in Osnabrück, was ist heute die größte Versuchung, was ist heute die größte Gefahr? Jetzt könnte man einiges nennen, ich nenne ein paar Vorschläge, am Ende kommt dann die Auflösung. Man könnte sagen, okay, die größte Gefahr, die größte falsche Lehre könnte zum Beispiel sein, die charismatische Bewegung oder die Pfingstbewegung. Das wäre ein heißer Kandidat für die schlimmste falsche Versuchung. Man könnte die römisch-katholische Kirche nennen, man könnte die Bibelkritik nennen, die liberale Theologie, die sagt, dass es Widersprüche in der Bibel gibt. Man könnte Willow Creek nennen, die also sagen, dass man den Gottesdienst nach menschlichen Bedürfnissen ausrichten muss. Das ist eine falsche, ungesunde Lehre. Jetzt könnte man alles Mögliche nennen. Man könnte noch die Ökumene nennen. Man könnte den Emotionalismus nennen, dass man alles nach Gefühlen ausrichtet. Man könnte die Harmoniesucht nennen. Man könnte Sekten aufzählen oder andere Religionen. Und das ist alles schlimm. Aber weißt du, was das größte Problem ist in der Gemeinde? Was die größte Gefahr ist? Größte Gefahr und das größte Problem, das bist du. Du bist das größte Problem, ich bin das größte Problem, wir sind das größte Problem. Das größte Problem, die größte Versuchung ist unser eigenes Herz, unsere eigenen Gedanken. Jesus sagt es in Matthäus 15, Vers 19, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Klar, von außen gibt es auch viel Schlimmes und Böses, aber das große Problem sind wir selbst, das große Problem sind unsere eigenen bösen, falschen Gedanken, unser eigenes Herz. Wir unterscheiden uns von den Nichtchristen darin, dass wir an das Evangelium glauben, dass wir gerechtfertigt sind, dass uns alle unsere Sünden vergeben sind, aber trotzdem sind wir natürlich immer noch nicht vollkommen. Wir sündigen noch in unserem Denken, in unserem Reden und in unserem Tun. Und deswegen, weil wir in einer gefallenen Welt leben, weil wir immer auch mit unserer eigenen Sünde zu kämpfen haben, weil wir immer damit Schwierigkeiten haben werden, solange wir leben, deswegen hat Gott in der Gemeinde Älteste eingesetzt. Deswegen gibt es Älteste. In Hebräer 13, Vers 17 heißt es, und das richtet sich jetzt an uns, die wir keine Ältesten sind, gehorcht euren Führern, gehorcht ihnen, fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Als solche, die einmal Rechenschaft ablegen müssen, und ordnet euch ihnen unter, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre zu eurem Schaden. Wir leben in einer gefallenen Welt und deswegen hat Gott Ordnungen gegeben. Dazu gehört, dass sich die Frauen den Männern unterordnen, dass sich die Kinder den Eltern unterordnen, dass wir uns den Staat unterordnen, aber eben auch, dass wir uns, die wir keine Ältesten sind, uns den Ältesten unterordnen, dass wir gehorsam sind und dass wir darin demütig sind. Denn es ist ein Vorrecht, es ist eine Gnade Gottes, dass er Älteste eingesetzt hat. Dass er Älteste eingesetzt hat, die sich um uns kümmern, die sich um uns sorgen. Dafür brauchen wir alle Demut, auch natürlich unsere Ältesten, dass sie ihr Amt, ihre Aufgaben so ausrichten können, dass es zur Ehre Gottes dient. Aber auch wir als Nichtälteste brauchen darin Demut, dass wir immer bereit sind, uns unterzuordnen und dass wir bereit sind, gehorsam zu sein. Und darin möge Gott uns allen helfen. Amen.